Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Bettina Köster. Guten Tag.
Die Verlage müssen Beidhändigkeit organisieren. Sie müssen das bestehende Printgeschäft möglichst gut organisieren. Und gleichzeitig müssen sie eben in der neuen digitalen Welt neue Angebote aufbauen. Das ist schon herausfordernd. Und da könnte die öffentliche Hand mit einer Innovationsförderung übergangsweise helfen. Nur ich glaube, dass diese Diskussion in dieser Legislatur nicht mehr Fahrt aufnehmen wird.
Diese Tipps gab Medienwissenschaftler Christopher Buschow gestern hier in Medias Res den Zeitungsverlagen, die ja gerade einen neuen Krisenschub erleben. Einige von ihnen wollen sogar erneut Stellen abbauen. Und was sagen nun die Verleger selbst dazu? Darüber spreche ich gleich mit dem Vorsitzenden des Verbandes Nordwestdeutscher Zeitungsverlage und Digitalpublisher. Vorher schauen wir aber erstmal nach Italien, denn dort mischte sich Ministerpräsidentin Meloni aktiv ins Redaktionsgeschehen der RAI ein und sorgte damit für einen Skandal. Dass Politiker sich möglichst viel Medienpräsenz wünschen, das ist normal und gehört zu ihrem Geschäft. In Italien gründete seinerzeit Silvio Berlusconi seine eigenen Sender, um ausreichend oft im Rampenlicht zu stehen und Ministerpräsident zu werden und zu bleiben. Auch in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk RAI hat er damals gern hineinregiert und Schlüsselpositionen wurden regelmäßig neu besetzt. Die jetzige italienische Ministerpräsidentin Meloni hat diese Vorgehensweise sozusagen fortgesetzt. Das Führungspersonal der RAI hatte sie bereits bei ihrem Amtsantritt gewechselt und nun erreicht ihre Einflussnahme einen Höhepunkt. Sie hat direkt ins Redaktionsgeschehen eingegriffen. Wo und wie? Das erläutert meine Kollegin Elisabeth Pongatz.
Antonio Scurati ist ein angesehener Schriftsteller, nicht nur in Italien. Der 54-Jährige ist mehrfach ausgezeichnet worden. Besonders intensiv hat er sich mit dem Faschismus auseinandergesetzt. Für seinen Roman M, der Sohn des Jahrhunderts, über Benito Mussolini, bekam er den wichtigsten italienischen Literaturpreis, den Premio Strega. Scurati wurde von der öffentlichen Sendeanstalt RAI damit beauftragt, eine Rede zum Tag der Befreiung vom Faschismus zu verlesen. Doch kurzfristig wird Scurati wieder ausgeladen. Er darf seine Rede nicht mehr halten. Die Moderatorin der Sendung will das aber nicht hinnehmen und verliest kurz entschlossen seine Worte vor laufender Kamera.
Finché quella parola.
Solange diejenigen, die uns regieren, das Wort Antifaschismus nicht aussprechen, wird das Gespenst des Faschismus weiterhin das Haus der italienischen Demokratie heimsuchen. Es ist eine klare Kritik an Regierungschefin Meloni, denn bis heute hat sich die Vorsitzende der Partei Fratelli d'Italia nicht vom faschistischen Erbe ihrer Partei distanziert. Aus ideologischen und politischen Gründen habe man ihm abgesagt, so Scurati, der auch an der Universität Mailand lehrt. Ich habe kritisiert, dass in den 19 Monaten Meloni-Regierung die Ministerpräsidentin auf der Lesart der Geschichte beharrt, der ihrem neofaschistischen Hintergrund entspricht. Sprich, sie wälzt die Schuld für die Gemetzel und Massaker auf die deutschen Nazis ab, obwohl die Faschisten von Salò Komplizen und Kollaborateure waren. Der Medienskandal um Scurati zieht weite Kreise, die Empörung ist groß. Schon seit langem, so der Vorwurf, greift die rechte Regierung über ihre Gefolgsleute direkt in das Programm der RAI ein. Vor laufender Kamera verließ deshalb die Sprecherin der Frühnachrichten einen Protest der Journalistengewerkschaft. Die Kontrollen von Seiten der obersten Führungsriege der RAI über die Nachrichten des öffentlichen Dienstes sind von Tag zu Tag erdrückender. Und weiter? Wir stehen vor einem allgegenwärtigen Kontrollsystem, das gegen die Grundsätze journalistischer Arbeit verstößt. Dass die Parteien in Italien direkten Zugriff auf den öffentlich-rechtlichen Sender beanspruchen, ist nichts Neues. Doch im Zuge einer Gesetzesreform ist die Anstalt seit 2016 abhängiger von der jeweiligen Regierung geworden. Bereits kurz nach Amtsantritt der Regierung Meloni im Oktober 2022 wurden einflussreiche Manager ausgetauscht. Bekannte Journalisten und Moderatoren wie Fabio Fazio, Bianca Berlinger oder Lucia Annunziata suchten das Weite. Jetzt kehrte auch Amadeus der RAI den Rücken. Der populäre Showmoderator fuhr mit seinem Programm immer wieder Traumquoten ein. Die Regierung scheint das nicht zu beeindrucken. Sie versucht, den eigenen Einfluss zu vergrößern. So sollten etwa die Minister der Meloni-Regierung im Europawahlkampf mehr Redezeit bekommen. Das wäre eine Aushebelung des sogenannten Gesetzes par condicio, nachdem alle Parteien gleich viel Sendezeit erhalten müssen. Der Widerstand war massiv. Vorerst sind die Pläne augenscheinlich vom Tisch. Dennoch macht sich Alessandra Constante große Sorgen um die Pressefreiheit in ihrer Heimat. Sie ist die Generalsekretärin der Journalistengewerkschaft FNSI. Ich bin sehr besorgt, denn die Räume für eine freie und unabhängige Information werden immer geringer. Das ist ein Angriff auf den Artikel 21 der Verfassung, den Artikel, der besagt, dass die Information frei sein muss und keinen Beschränkungen unterliegen darf. Er legt doch das Recht und die Pflicht der Journalisten fest, zu informieren. Bei der RAI hat die Journalistengewerkschaft USIGRAI einen 5-tägigen Streik angekündigt. Die Regierungschefin selbst weist jegliche Einflussnahme zurück. Meloni sieht die Zensurvorwürfe als Kampagne an. Wenn man etwas schlecht macht, dann ist es richtig zu kritisieren. Aber wenn man etwas erfindet, um zu kritisieren, dann ist das ehrlich gesagt kein guter Dienst. Der Vertrag mit dem Schriftsteller Scurati, so die RAI, sei wegen seiner hohen Honorarforderung gekündigt worden. Es gehe, wie es heißt, um 1.800 Euro. Dieser bestreitet das. Es ist ein Vorwand, ein vulgärer Vorwand, verlogen, eine Lüge. Sie sagen Unwahrheiten. Die Summe, die Meloni genannt hat, ist nicht korrekt. Sie starten einen persönlichen Angriff und verschieben so das Problem. Ich diskreditiere dich, ich beschimpfe dich, ich greife dich persönlich an. Man muss sagen, vor 100 Jahren war das die faschistische Methode. Nicht über Inhalte reden, sondern die Person angreifen.
Über die Einflussnahme der italienischen Regierung auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk RAI berichtete Elisabeth Pongratz. Krise der Tageszeitung ist mal wieder in unseren Fokus gerückt. Nicht zuletzt, weil erneut Entlassungen in Redaktionen von Süddeutscher Zeitung, Kölner Stadtanzeiger und Hamburger Morgenpost angekündigt wurden. Erst gestern haben wir über mögliche Folgen für die Presselandschaft in Deutschland berichtet. Viele Verleger spielen den Ball jetzt erneut den Politikern zu. Der Vorsitzende des Verbandes Nordwestdeutscher Zeitungsverlage und Digitalpublisher Jochen Anderweit spricht von einer ernsthaften Bedrohung der Demokratie durch nachlassendes Engagement der Politik für die Pressefreiheit. Ich habe dazu vor der Sendung mit Jochen Anderweit gesprochen und ihn gefragt, ob sich Politiker von der Presse nicht eher fernhalten sollten, damit Zeitungen journalistisch frei agieren können.
Naja, Politik setzt ja im Prinzip die Rahmenbedingungen, unter denen wir alle arbeiten. Und da sehen wir einfach ein Versagen gerade bei der Politik. Denn wenn wir da mal einen kleinen Schritt zurück machen, sehen wir einfach, dass unsere gesellschaftlichen Probleme deutlich zunehmen. Gucken Sie in alle sogenannten sozialen Medien, wo immer mehr Fake News und Hate Speech unterwegs sind, in allen Diskussionen, ob lokal oder national, gibt es fast nur noch Schwarz-Weiß-Denken und für Grautöne ist da kein Platz. Und da hat letzten Endes die Gründer unserer Bundesrepublik haben ja vor 75 Jahren mit dem Grundgesetz und dem Artikel 5 der Pressefreiheit auch ein Instrument dagegen gesetzt und gesagt, okay, wir schützen diese Branche der Presse als vierte Gewalt im Staate und die soll letzten Endes darüber berichten und dafür sorgen, dass diese Fake News und so weiter als den Einhalt geboten wird, auch wenn sie damals noch gar nicht dran gedacht haben. Und Das ist ein Thema, was wir in unseren Gesprächen mit der Politik häufig ansprechen, dass wir sagen, okay, wir haben ein gesellschaftliches Problem und die Presse ist dafür da, aber die Presse selbst agiert unter immer schwierigeren Bedingungen.
Aber da ist doch nicht die Politik dafür verantwortlich, dass sie wirtschaftlich erfolgreich sind mit der Berichterstattung und vielleicht auch mit der Entlarvung von Lügen.
Ja, aber es geht, wie gesagt, um die Rahmenbedingungen. Vor einigen Jahren hatten wir zum Beispiel dieses Thema der Förderung der Zustellung, die ja bis heute nicht gekommen ist, weil zum Beispiel durch Einführung des Mindestlohns die Zustellkosten bei allen Verlagen immens in die Höhe geschossen sind. Zuletzt, als der politisch gewollt auf 12 Euro erhöht wurde, hat uns das enorme Kostenproblematiken beschert, die wir an unsere Leser nicht eins zu eins weiterreichen können.
Was wünschen Sie sich denn konkret von den Politikerinnen?
Ich habe zwei Wünsche. Einerseits möchten wir natürlich unabhängig bleiben und wir haben auch von unserem Bundesverband im Prinzip den Beschluss gefasst, dass wir eine Absenkung der Mehrwertsteuer für Presseprodukte fordern, um uns wirtschaftlich zu entlasten angesichts dieser ganzen Herausforderungen. Aber ich fordere auch, dass die Politik sich mal Gedanken darüber machen sollte, welche Entscheidungen, die sie treffen, uns Presseverlegern tatsächlich schaden. Also es gibt einige Entscheidungen, die nicht monetärer Art sind, die entweder nicht getroffen werden oder die falsch getroffen werden, wo wir als Presseverleger sagen, das kann ja wohl nicht angehen. Damit besiegelt ihr sozusagen in letzter Konsequenz den Niedergang der freien Presse in Deutschland.
Sagen Sie mal ein Beispiel dafür.
Ein Beispiel ist, also ich muss da überwiegend für Niedersachsen sprechen, weil ich hier die Landschaft am besten kenne, dass durch die Bank die Parteien gesagt haben, wir möchten gerne die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten fördern. Sie sollen noch weiter in die Fläche gehen, noch mehr ins Regionale gehen und auch ins Sublokale und dort berichten. Das sind Bereiche, in denen traditionell wir Tageszeitungen unterwegs sind. Und wenn man sich heute schon anguckt, wie gerade ARD-Anstalten sehr presseähnlich ihre Webseiten befüllen, was wir auch durch Studien nachweisen können, was uns Leser einfach kostet, dann wird im Prinzip diese Entwicklung dort befördert, dadurch, dass man sagt, ich möchte gern, dass Öffentlich-Rechtliche noch weiter ins Lokale gehen.
Sie erinnern ja auch immer wieder, also die Zeitungsverleger, an eine staatliche Presseförderung, die in diesem Jahr in den Bundeshaushalt ja gar nicht vorgesehen ist, aber im Koalitionspapier steht. Ist die jetzt Ihrer Meinung nach auf Eis gelegt oder gescheitert?
Also wo wir über eine Zustellförderung gesprochen haben, die ist meines Erachtens gescheitert. Ich glaube, die Politik wird sich sehr schwer tun, etwas monetär für uns zu leisten, weil einfach die Haushaltslage extrem angespannt ist. Aber die Hoffnung soll man ja nie verlieren.
Der Medienwissenschaftler Christoph Buschow sprach hier gestern von einer Innovationsförderung. Stoßen Sie da auf offene Ohren bei Politikerinnen und Politikern, also beispielsweise für bestimmte digitale Projekte, die Sie anstoßen möchten?
Ich glaube, dass die Presseverlage per se sehr innovativ sind und auch sehr viel machen. Was uns fehlt, ist eine Zeit. Wir sind gerade in einer riesigen Transformation. Unsere Leser, die traditionell Print gelesen haben, die werden weniger. Das sind vor allem die älteren Leser und die sterben uns quasi aus. Dadurch wird die ganze Zustellung im ländlichen Bereich vor allem extrem teuer und das ist Geld, was uns fehlt für Investitionen in Digitales. Gleichzeitig investieren wir sehr stark in digitale Innovation, machen da unglaublich viele Entwicklungen. Von daher glaube ich nicht, dass wir dort eine Innovationsförderung direkt brauchen, aber wir brauchen Zeit, um im Prinzip diese Transformation zu bewältigen. Und wir kennen es ja aus anderen Branchen, wo es Transformationsförderungen gibt. Und so etwas stellen wir uns letzten Endes für die Presseverlage auch vor, in Form zum Beispiel einer Absenkung der Mehrwertsteuer. Das ist relativ einfach, bürokratiearm umzusetzen. Und damit wäre allen Verlagen und Verlegern gleichermaßen geholfen.
Also so eine Art Überbrückungsgeld?
Wenn Sie es so nennen wollen, ja.
In Schweden bekommen die Zeitungen ja erfolgreich Unterstützung vom Staat. Haben Sie eine Idee, warum man sich hier in Deutschland damit viel schwerer tut?
Also grundsätzlich ist es natürlich problematisch, eine Förderung zu machen, wo man gleichzeitig die Unabhängigkeit der Redaktion wahren muss. Denn das ist ganz wichtig, dass wir als Verlage oder als Redaktion auch unabhängig von Politik bleiben und wir uns da nicht irgendwie korrumpieren lassen durch irgendwelche Förderungen. Was wir halt aktuell einfach erleben, ist, dass vor allem im Bund man gar nicht weiß, wer denn für uns zuständig sein soll. Ist es Wirtschaftsministerium? Ist es Kultusministerium? Also da wird Ping-Pong gespielt. Aber wer jetzt letzten Endes Ansprechpartner ist, das wissen wir bis heute nicht.
Wenn Sie jetzt mal so ein bisschen für sich in die Zukunft schauen, dann ist es ja so, Sie haben es eben angedeutet, der ländliche Raum ist schwierig zu versorgen. Die Zeitungsauflagen gingen immer mehr zurück. Trotzdem gibt es natürlich auch so eine Tendenz, dass gerade jüngere Zielgruppen, also ich sag mal junge Familien, die wollen ja auch durchaus informiert werden aus ihrer Region. Haben Sie da, Sie haben eben angedeutet, digitale Projekte, haben Sie da was, was Sie tatsächlich voranbringen möchten?
Also wir möchten natürlich durch unser Produkt überzeugen. Das heißt, das ist ausgewogener und unabhängig recherchierter Journalismus. Und ich glaube, wenn wir den Job gut machen, dann werden wir auch unsere Zielgruppe finden. Allerdings beobachten wir auch, dass zum Beispiel gerade die Jüngeren sich teilweise gar nicht die Zeit nehmen wollen, um sich ausführlich zu informieren, sondern sich tatsächlich über Facebook-Headlines, über TikTok oder was weiß ich informieren. Und dann, wenn sie eine Überschrift gelesen haben und ein Bild gesehen haben, glauben sie, sie wüssten alles. Von daher, klar, wir haben ein Produkt, wir haben die Antwort, nur die Rezeption ist nicht unbedingt da. Und wir probieren es natürlich auch in sozialen Medien, da die Menschen anzusprechen. Und da komme ich eigentlich zu dem Punkt wieder zum Beispiel mit Öffentlich-Rechtlichen zurück. Da gibt es einfach so viel kostenlosen Content, den man woanders bekommt, der uns auch Konkurrenz macht. Oder es gibt Google, die halt unsere ganzen News quasi in sich aufsaugen, teilweise über KI neue Artikel schreiben und dementsprechend ganz viele User auch dann weggezogen werden von unseren eigenen Marken und dann irgendwo ihre Nachrichten wie auch immer bekommen. Das ist eine Riesenherausforderung für uns.
Haben Sie eine Strategie dafür oder dagegen?
Also eine Strategie dagegen ist extrem viel lobbyieren, dass wir es hinbekommen, dass diese Anwendung von KI reguliert wird, dass wir gerade diesen großen Gatekeepern Einhalt gebieten, was das Nutzen unserer Inhalte angeht. Auch beim Leistungsschutzrecht sehen wir, dass da Google extrem mauert und andere Länder viel, viel weiter sind, was das angeht. Und an so einer Stelle können wir uns einfach auch mehr Unterstützung durch die Politik vorstellen.
Sagt der Vorsitzende des Verbands Nordwestdeutscher Zeitungsverlage und Digitalpublisher Jochen Anderweit zur aktuellen Zuspitzung der Zeitungskrise. Wir leben in einer ziemlich beschleunigten Welt. Nachrichten können wir im Sekundentakt bekommen und uns rund um die Uhr unterhalten lassen, per Video oder Audio. Die Kameraeinstellungen werden dabei oft ziemlich schnell gewechselt und Videos in den sozialen Netzwerken ruckzuck geteilt. Aber ist das tatsächlich noch das Bedürfnis vieler UserInnen? Ist da nicht auch so eine Art Sehnsucht nach Entschleunigung? Das Streamingportal RTL Plus meint ja und wirbt mit Slow TV.
Die große Elchwanderung. In Schweden längst Kult. Jetzt kommt das Naturspektakel der besonderen Art nach Deutschland. 2 Wochen lang. 24 Stunden live auf RTL Plus.
Also alles schön langsam, einfach den Elchen beim Grasen zusehen. Jannik Jürgens hat sich ein paar Gedanken dazu gemacht.
Alles in allem ist Slow TV nichts Neues mehr. Mitschnitte von Straßen- oder Eisenbahnfahrten sind bereits Klassiker. Und als ARD Alpha Slow TV für sich entdeckte, gab es dort schon vor ein paar Jahren eine Geigenbauerin zu sehen, deren handwerkliche Arbeit aus mehreren Perspektiven betrachtet werden konnte. Trotzdem wagt nur RTL Plus ein weiteres Format und überträgt die große Elchwanderung aus Schweden. Der Sender, der sonst durch Trash TV von sich reden macht, will nun die Natur zeigen, so wie sie ist, also ohne Skript, ohne Schnitt, ohne garantiertes Actionfeuerwerk? Das könnte erst einmal eine harte Umgewöhnung sein. Keine C-Promis, die in der Bildecke sitzen und das heisere Geschrei der Elchbullen mit Exzessen ihrer Jugend vergleichen. Und auch kein knüppelhartes Zuschauerquiz kurz vor der Werbepause. Frage, welche Tiere wandern bei der Elchwanderung? A. Elefanten, B. Elche oder C. Pfifferlinge? Nein, all das wird es nicht geben. Nur das reine Naturschauspiel mit seiner ganz eigenen Geschwindigkeit. Da kann es durchaus vorkommen, dass sich die Höhepunkte im zweiwöchigen Livestream an einer Hand abzählen lassen. Aber darum geht es ja auch nicht. Beim Slow TV ist der Weg das Ziel. Im Interview mit dem Medienmagazin DWDL gibt sich eine RTL-Sprecherin überzeugt, die Menschen suchen in hektischen Zeiten gerade auch beim Streaming nach Entspannung. Und damit mag RTL recht behalten. Denn sind wir mal ehrlich, wenn Deutschland etwas braucht, dann ist es endlich ein wenig Entschleunigung. Die Krisen der vergangenen Jahre, Pandemie, Krieg, Wirtschaftsflaute, nochmal Krieg und der allgegenwärtige Klimawandel, sie haben Nerven gekostet. Und die Republik gleicht dieser Tage einem wahren Nervenbündel auf der Suche nach sich selbst und seinen Platz in der Zukunft. In dieser Situation könnte Slow TV Wunder wirken. Zum einen würden wir im Privaten wieder lernen, anderen Zeit zu lassen, sie ausreden zu lassen, ihnen zuzuhören. Am besten bei einer gemeinsamen Runde Elchwanderung, denn da bleibt ganz sicher viel Zeit zum Reden. Zum anderen könnte Slow TV die Verkehrswende in Deutschland ein ganzes Stück voranbringen. Denn wenn die Elche in die hiesigen Empfangsgeräte einwandern, könnten sich auch Videos von, in diesem Fall natürlich pünktlichen Bahnfahrten, wachsender Beliebtheit erfreuen. Die Deutsche Bahn könnte, Achtung, Signale stehen auf Flachwitz, auf den Zug aufspringen. Ihre PR-Abteilung könnte zeigen, schau Deutschland, so könnte es gehen. So entspannt könnte eine Zugfahrt aussehen. Grundsätzlich gilt, Slow TV mag es träge, ruhig und langsam. Zum Glück haben wir einen Kanzler namens Olaf Scholz.
You'll never walk alone.
Dank seiner eher unaufgeregten Rhetorik ist die Republik emotional auf einem Nullpunkt angelangt und bereit, endlich wieder irgendetwas zu spüren. Gegen einen zweiwöchigen Livestream zu wandernden Paarhofern ist also zumindest kein Widerstand zu erwarten. Außerdem darf nicht vergessen werden, Cannabis ist nun teillegalisiert. Stundenlang werden die Bürgerinnen und Bürger des Landes fasziniert an ihren Bildschirmen kleben, bereits das nächste Sohnemann, bau mal einen, auf den Lippen, während die Finger versuchen, die wenigen verbliebenen Chips in der Snackschüssel zu ertasten. Zu guter Letzt sei ein Lichtblick erwähnt, verkündet in der Neuen Zürcher Zeitung. Das Blatt kommentierte Anfang März angesichts von Streiks im deutschen Bahn- und Luftverkehr, Deutschland sei heutzutage das Land des stagnierenden Wachstums, das Land der verspäteten Bahnen, und stellte zudem fest, in Deutschland herrschten italienische oder griechische Verhältnisse. Das ist doch das Beste, was uns passieren könnte. Wenn wir etwas von den deutschen Sehnsuchtsländern im Süden lernen können, dann sind es gutes Essen und natürlich Entschleunigung. Deshalb nur her mit den wandernden Elchen, den stundenlangen Bahnfahrten, dem aufgehenden Pizzateig oder der mitgeschnittenen Olivenernte auf Kreta. Deutschland ist bereit, sich zu entspannen. Mit und dank Slow TV.
Slow TV und dazu am besten Slow Food. Janni Jürgens hat sich Gedanken zum entschleunigten Fernsehen gemacht. Heute ist der Welttag des Buches und heute werden die Nominierten für den Deutschen Sachbuchpreis bekannt gegeben im Büchermarkt. Den hören Sie gleich mit Carsten Hück. Für das Team von Medias Res sagt Tschüss, Bettina Köster. Haben Sie noch einen ganz angenehmen Nachmittag.